Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich hatte ja bereits in der letzten Predigt damit angefangen, Ihnen gewisse Dinge und Entwicklungen mitzuteilen, die uns deutlich machen sollten, dass die Wiederkunft Christi Gnade ist. Und ich möchte heute mit diesem Thema fortfahren und noch auf weitere Entwicklungen hinweisen. Aber zunächst ein paar Worte in eigener Sache, wenn man das so betonen mag. Ich habe doch so einige Memos erhalten aufgrund meiner letzten Predigt. Und unter anderem wurde auch die Frage gestellt, inwieweit ich von einem Abfall innerhalb unserer Organisation, der Church of the Eternal God, der Kirche des ewigen Gottes, gesprochen habe. Und die Besorgnis wurde mir dann mitgeteilt. Ja, was mache ich, wenn zum Beispiel die Predigerschaft jetzt anfängt, den Sabbat nicht mehr zu halten und uns lehrt, wie das damals in der weltweiten Kirche Gottes geschah, dass der Sabbat nicht mehr zu halten ist? Nun, ich möchte Sie insoweit gleich einmal beruhigen. Ich glaube, Gott hat uns genügend getestet und geprüft und uns als treu erfunden. Und es gibt niemanden in unserer Organisation, in der Predigerschaft, die insoweit auf eine solche falsche Idee abgleiten könnte. Also das kann ich Ihnen schon garantieren. Als Organisation werden wir nach wie vor ganz klar und deutlich für die Wahrheit eintreten. Das besagt nun aber nicht, dass es nicht jemanden in der Organisation, unserer Organisation geben kann, der abfallen könnte. Das ist bereits geschehen, das geschieht und es wird geschehen. Das Individuum ist nach wie vor verantwortlich für sich selbst. Jemand schrieb mir, ja, aber wenn ich den Heiligen Geist erlangt habe, kann ich nicht mehr abfallen. Das ist eine sehr gefährliche Idee, eine sehr gefährliche Schlussfolgerung. Da betrügt man sich selbst. Nur diese Person hatte mit Sicherheit den Heiligen Geist erstmal gar nicht erhalten. Von daher kann sie auch nicht von der Wahrheit abfallen, da sie die Wahrheit ja gar nicht kannte. Aber ich spreche jetzt von jemandem, der wirklich ein bekehrter Christ ist. Der kann sehr wohl den Heiligen Geist verlieren. Der kann sowohl abfallen von der Wahrheit, der kann sowohl insoweit die unvergebbare Sünde begehen und sein Schicksal ist dann der feurige Pfuhl, wo er für alle Zeit und Ewigkeit vernichtet werden wird. Wir haben das erlebt in der Vergangenheit. Ich habe immer und immer wieder die Frage gestellt, wenn wir uns am Laubhüttenfest versammelt haben, werde ich alle Sie wiedersehen im nächsten Jahr oder werden einige von Ihnen nicht mehr da sein? Nun, einige mögen gestorben sein, einige mögen umgezogen, weggezogen sein, einige mögen abgefallen sein. Und das ist in der Tat eine sehr ernste Warnung. Und die Bibel sagt uns, dass ein Abfall noch kommen wird von der Wahrheit, kurz vor der Wiederkunft Christi. Und das ist dann im Zusammenhang stehend zu anderen Ereignissen, auf die wir heute eingehen werden. Wenn man von der Wahrheit abfällt, muss man zunächst einmal die Wahrheit gekannt haben. Aber dann ist man jemand, der wie ein Hund ist, der das, was er ausgespien hat, wieder verschlingt. Es ist dann jemand, der mit einem Schwein verglichen werden kann, das gesäubert wurde und sich dann wieder im Dreck herumsuhlt. Wenn man dann einer solchen Person die Wahrheit mitteilen will, wie die Perlen, dann wird sie die Perlen unter ihre Füße zertreten und wird dann wie ein aggressives Schwein denjenigen zerreißen wollen, der einem die Wahrheit mitteilen will. Und wenn Sie sich an so gewisse Wildschweine erinnern können, die dann sehr aggressiv sein können, wenn man ihnen, sagen wir einmal, das Kind wegnehmen will, das kleine Ferkel, oder die meinen, dass wir das tun wollten, da können Sie sich vorstellen, was mit diesem Bild gemeint ist. Die können einen in der Tat zerreißen. Aber es ist eine sehr gefährliche Situation. Und jemand, der von der Wahrheit abfällt, und ich meine jetzt wirklich abfällt, der den Heiligen Geist bekommen hat und verloren hat, für den gibt es keine Zukunft mehr im Reich Gottes. Mit Sicherheit nicht. Nun, einige gehen weg von der Wahrheit, von der Kirche Gottes, was das Gleiche bedeutet, ohne den Heiligen Geist erlangt zu haben. Die waren zwar dabei, möglicherweise haben sie auch so getan, als ob sie so die Wahrheit akzeptiert hätten, haben so die Routine mitgemacht, haben vielleicht nie Bekehrung erlangt. Nun, Gott weiß das. Die Tatsache, dass jemand getauft worden ist, und zwar auch auf richtige Weise getauft worden ist, bedeutet nicht, dass diese Person unbedingt den Heiligen Geist erlangt haben mag. Sie kann aus verschiedenen Gründen getauft worden sein. gewisse Dinge verheimlicht haben, gewisse Motivationen haben, um überhaupt in die Kirche zu gelangen. Vielleicht ging es darum, einen Ehepartner zu gewinnen oder was auch immer. Nun, eine solche Person hat die unvergebbare Sünde nicht unbedingt begangen. Man kann auch die unvergebbare Sünde begehen, auch wenn man den Heiligen Geist nicht erlangt hat. Gott entscheidet das, wie viel Wahrheit er einer solchen Person offenbart hat und ob da eine totale Ablehnung von der Wahrheit dann erfolgt ist. Aber gleichwohl, alles das ist etwas sehr Gefährliches, denn auch eine solche Person, sagen wir einmal, sie hat den Heiligen Geist nicht erlangt, aber sie lebt jetzt heute wiederum in der Welt, aus der sie herausgekommen ist. Sie wird schwere, schwere Konsequenzen in ihrem Leben verspüren. Und diese Konsequenzen können auch frühzeitigen Tod bedeuten. Darauf habe ich ja schon in vergangenen Predigten hingewiesen. Nun, in 2. Petrus Kapitel 3 wird uns etwas gesagt über die Endzeit, denn es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ach, man hat immer zu allen Zeiten gesagt, Christus kommt bald zurück, es ist nie geschehen, von daher wird es auch nicht geschehen. Brauchen wir uns gar keine Gedanken machen, wir leben heute so, wie wir wollen, morgen sind wir tot, wir leben in Ausschweifung und Sünde, wir haben dann noch Spaß an den Begebenheiten in der Welt. 2. Petrus Kapitel 3, die Verse 3 und 4. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Und dann fährt Gott fort, hier eine sehr ernste Warnung auszusprechen. Eine ähnliche Einstellung finden wir im Buch Ezekiel in Kapitel 12 und in den Versen 22 und 23. Du Menschenkind, was habt ihr da für ein Sprichwort im Lande Israels? Ihr sagt, die Zeit vergeht, es wird nichts aus der Weissagung. Darum sage zu ihnen, so spricht Gott der Herr, ich will diesem Sprichwort ein Ende machen, dass es nicht mehr umgehen soll in Israel. Sage vielmehr zu ihnen, die Zeit ist nahe und alles kommt, was geweissagt ist. Und dann auch in Vers 25, denn ich bin der Herr, ich rede. Und was ich rede, das soll geschehen und sich nicht lange hinausziehen. Sondern in eurer Zeit, du Haus des Widerspruchs, rede ich ein Wort und tue es auch, spricht Gott der Herr. Wo es heißt hier, es soll sich nicht lange hinausziehen, schreibt die Lutherbibel 2009, es soll nicht mehr verzögert werden. Also die Zeit wird schon kommen, wenn alles das, was Gott auch über die Endzeit prophezeit hat, in Erfüllung gehen wird. Und wir befinden uns in einem Zeitraum heute, der die nahe Erfüllung von den ausstehenden Prophezeiungen einleitet. Wir hatten davon gesprochen, dem Zeichen eigentlich für die Wiederkunft Christi, dass das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu einem Zeugnis unter allen Völkern gepredigt werden soll. Und Christus sagt, wenn das geschieht, dann wird das Ende kommen. Wir hatten auch gesehen, dass das Evangelium, die Evangeliumsbotschaft, eine Warnung mit beinhaltet. Die Warnung, die ja auch dazu dienen soll, dass andere zur Reue kommen. Diejenigen, die die Warnung hören, die ihre Sündhaftigkeit erkennen, sie kommen zur Reue. Sie können dann auch sogar bekehrte Christen noch werden vor der Wiederkunft Christi. Aber Reue soll ja auch gepredigt werden unter allen Völkern. Das ist Teil der Evangeliumsbotschaft. Wir werden immer mehr von zunehmenden Kriegen hören. Wir wissen, dass Satans Zorn groß ist, dass er weiß ja, dass er nur noch eine kurze Zeit hat. Wir werden von zunehmendem Antisemitismus hören. Und schauen Sie, einige haben da auch irgendwie falsche Vorstellungen gehabt, als ich das sagte. Und sie haben gemeint, oder jemand zumindest hat gemeint, ich habe jetzt eine gewisse Partei in Deutschland angesprochen und habe die jetzt verurteilen wollen. Ich habe gar keine Partei genannt. Ich habe von Antisemitismus gesprochen. Ja, also Sie haben doch sicherlich eine sogenannte rechtsgerichtete Partei gemeint und die Idee ist eben die, dass diese rechtsgerichtete Partei die einzige Partei ist, wurde mir gesagt, die den Willen Gottes heute noch durchführt. Und das ist eine sehr weittragende Behauptung. Ich habe aber gar nicht davon gesprochen. Ich habe von Antisemitismus gesprochen, der in Deutschland und in Europa am Zunehmen ist. Martin Weber hat letztens gesagt, interessanterweise, er hätte sich nicht träumen lassen, dass es linksgerichtete Parteien in Europa sind, die dem Antisemitismus ein offenes Ohr zuwenden. Also, egal zu welcher Gruppierung man gehören mag, Antisemitismus ist ein Problem. Ein Problem, das sich natürlich dann auch auf die Kirche Gottes beziehen wird, wie ich das letzte Mal gesagt habe. Wir werden ja ohnehin bereits schon so als Juden angesehen. Wir hatten den Sabbat, wir hatten die heiligen Festtage, wir halten sagen wir mal, wir essen kein Schweinefleisch, wir halten kein Weihnachten, wir halten kein Ostern und so weiter und so fort. Wir werden auch, wie ich sagte, zunehmende Katastrophen bemerken, von denen hören. Waldbrände, Erdbeben, größer und stärker werdende Erdbeben, the big one in Kalifornien, von dem man immer und immer wieder hört, kann ohne weiteres geschehen, wird aller Wahrscheinlichkeit nach geschehen, und zwar sehr bald, wir wissen nicht wann. Aber die Wissenschaftler, die sagen uns, dieses Erdbeben ist bereits schon lange, lange überfällig. Wir brauchen Gottes Hilfe, wenn es um solche Dinge geht, damit wir beschützt werden können von solchen Ereignissen. Wir hatten auch bereits schon Offenbarung 17 kurz angesprochen, die Tatsache, dass das sogenannte orthodoxe Christentum mehr und mehr Einfluss gewinnen wird. Wir werden noch von dem Mahlzeichen des Tieres heute sprechen. Die Tatsache, dass wahre Christen verfolgt werden von dem sogar orthodoxen Christentum, das muss man sich einmal vorstellen. Das hat es aber in der Vergangenheit immer und immer wieder gegeben. Wir haben gesagt, dass es einen dritten Tempel in Jerusalem geben wird. Und die Anzeichen sind klar und deutlich jetzt die, dass man immer mehr und mehr bereit ist, dies auch zu tun und der Konsequenzen uneingedenk. Man sagt, nein, wir müssen diesen dritten Tempel bauen, und zwar auf dem Tempelberg. Die Idee, dass der zweite Tempel nicht auf dem Tempelberg gestanden haben soll, wird total abgelehnt, ist auch verkehrt. Josephus hat klar und deutlich gesagt, dass der zweite Tempel auf dem Tempelberg stand, und so wird der dritte Tempel auch auf dem Tempelberg erbaut werden. Und wir haben von dem zunehmenden Abfall von Kirchenmitgliedern gesprochen, auch Organisationen. Ich gehe jetzt nicht von unserer Organisation aus, aber ich möchte eines hier klarstellen. Es gibt Organisationen, die sich als ein Teil des Leibes Christi verstehen, die aber total gewisse Aspekte der Wahrheit abgelehnt haben, jetzt schon. Und ich spreche nicht von der damaligen Entwicklung in der weltweiten Kirche Gottes, ich spreche heute. Wenn jemand mir heute sagt, ich kann am Wehrdienst teilnehmen oder ich kann an Parlamentars- oder Parlamentswahlen teilnehmen, ich kann einen Präsidenten wählen oder einen Kanzler oder was auch immer. Einige, vielleicht sogar viele hier in Amerika haben, nicht in unserer Organisation wiederum, aber in anderen Organisationen, das letzte Mal gewählt. Und sie haben nicht Hillary Clinton gewählt, das kann ich Ihnen garantieren. Sie haben Donald Trump gewählt. Ich frage mich, ob die heute noch genauso enthusiastisch sind über ihn, wie sie es damals vielleicht waren. Oder wenn jemand meint, er könnte als Geschworener tätig sein, hier in Amerika gibt es ja diesen Geschworenendienst. Oder der zum Beispiel sagt, wir gehen in den Himmel ein, um dort das Hochzeitsmahl zu halten, wenn Christus zurückkommt. Oder der Abfall, der bezieht sich gar nicht auf die Kirche Gottes, er bezieht sich lediglich auf, sagen wir mal, die katholische Kirche, die größer und größer werden wird. Das sind alles ernstzunehmende Entwicklungen. Wenn jemand sagt, ich bin bereits heute schon wiedergeboren und ich werde dann noch einmal wiedergeboren werden, wenn Christus zurückkommt, da besteht natürlich gar nicht, dass das Wort genau sowohl Zeugung als auch Geburt bedeuten kann. Dann muss man schon aufpassen. Wenn jemand behauptet, es wird einen 7-Jahres-Vertrag geben und nach 3,5 Jahren wird dieser Vertrag gebrochen werden, ein Vertrag zwischen dem Tier und Israel, obwohl die Bibel in keinster Weise davon spricht, dann muss man schon aufpassen. Und so könnte ich Ihnen weitere Beispiele geben. Wenn jemand von sich behauptet, dass er der Prophet sei, dass er der Gesetzgeber sei, alles Titel, die sich natürlich auf Christus beziehen, da muss man schon sehr aufpassen. Auch Organisationen können total wieder abfallen von der Wahrheit. Ich habe es gesehen damals in der weltweiten Kirche Gottes, wie schnell das passieren kann. Eine Änderung folgt der nächsten. Wenn einige Organisationen heute, die sich als Teil der wahren Kirche Gottes verstehen, bereits schon wiederum zweifeln, wie das eigentlich mit der Natur Gottes aussieht, ob Jesus Christus wirklich der Gott des Alten Testamentes war, dann sollte man aufpassen. Wir hatten auch gesehen, dass Brexit kommen wird. Ein Zerwürfnis zwischen den USA und England und Israel wird stattfinden. Man spricht heute sogar schon davon, dass aufgrund des Brexit diese enge Zusammenarbeit zwischen Amerika und Großbritannien ein Ende haben wird und nehmen wird. Und wir hatten auch gesehen, dass es sogar zu einem Bund kommen wird. Einem Bund zwischen Deutschland, das Europa anführen wird, und hauptsächlich England. Ich möchte kurz noch einmal diese Stellen vorlesen, eine weitere Bemerkung hier zu machen, und zwar in Hosea Kapitel 5. Hosea Kapitel 5 und Vers 13, da heißt es zunächst einmal, als Ephraim, Großbritannien, seine Krankheit sah und Juda, der Staat Israel, sein Geschwür, da heißt es hier jetzt in der neuen Lutherbibel 2017, da zog Ephraim hin nach Assur und schickte zum Großkönig, aber der kann euch nicht heilen, noch euer Geschwür entfernen. Nun, mehrere Anmerkungen hierzu. Zunächst einmal übersetzt die Menge-Bibel richtiger. Nachdem Ephraim seine Krankheit sah und Juda sein Geschwür, andere sagen seine Wunde, da wandte Ephraim sich an Assyrien und das Reich Juda sandte zum Großkönig. Aber der kann euch nicht heilen, noch euer Geschwür entfernen. Nun, andere sagen, ja, zum Großkönig ist eine Interpretation. Wir belassen es so, wie es im hebräischen Urtext steht. Da zog Ephraim hin nach Assur und das Reich Juda sandte zum König Jareb. Und die Lutherbibel 2009, die beschreibt das auch so. König Jareb. Und das Wort Jareb bedeutet Streitsüchtiger oder auch Rächer. Die New American Bible und die Moffat Bible und die Jerusalem Bible haben alle hier die Ergänzung, dass Juda zum König Jareb sendet. Das ist auch sicherlich richtig, denn wenn Sie ja weiterlesen, der kann euch nicht heilen. Es geht hier um die Krankheit von Ephraim. Noch euer Geschwür entfernen, das Geschwür bezog sich ja nur hier auf Juda. Würde ja gar keinen Sinn ergeben, wenn Ephraim jetzt zum König Jareb senden wollte, um für Juda einzutreten. Denn ein Zerwürfnis wird ja stattfinden, auch wie wir gesehen haben zwischen Ephraim und Juda. Ich möchte aber noch etwas weiteres hierzu sagen. Und zwar schauen wir uns einmal Jesaja 36 an. Denn einige sagen, ja, das ist eine Bezugnahme auf das, was in Jesaja 36 geschrieben steht. In Jesaja 36 lesen wir einmal die Verse 1 bis 5. Das war damals der Fall. Aber Hosea ist eine Prophezeiung für die Endzeit. Aber hier in Jesaja 36 heißt es: Und es begab sich im 14. Jahr des Königs Hiskia, da zog der König von Assyrien, Sanherib, herauf gegen alle festen Städte Judas und nahm sie ein. Und der König von Assyrien sandte den Rabschake von Lachisch nach Jerusalem zu dem König Hiskia mit großem Heeresmacht. Und er trat hin an die Wasserleitung des oberen Teiches, an der Straße bei dem Acker des Walkers. Und es kam zu ihm heraus der Hofmeister Eliakim, der Sohn Hilkias, und der Schreiber Schebna und der Kanzler Joach, der Sohn Asaphs. Und nebenbei gesagt, das sind auch Persönlichkeiten, die Vorläufer sind für etwas, was in der Endzeit noch einmal geschehen wird. Und der Rabschake, der sprach zu ihnen: Sagt doch dem Hiskia, so spricht der große König. Jetzt sagen die, aha, also der Großkönig. Der große König, der König von Assyrien, was ist das für ein Vertrauen, das du da hast? Meinst du, bloße Worte seien schon Rat und Macht zum Kämpfen? Auf wen verlässt du dich denn, dass du von mir abgefallen bist? Und das war damals der Fall, das wird scheinbar auch wieder geschehen. Jetzt wird es hier um einen Abfall gehen, einen politischen Abfall. Diese politische Konstellation, die wird nicht mehr existieren. Aber es heißt hier großer König. Im Hebräischen stehen die Worte Gadol Malek. Das heißt nicht hier Jareb. Schauen Sie, ein anderes Wort wird hier benutzt. In Hosea 5, Vers 13 heißt das hebräische Wort Jareb. Und deswegen wird hier vom König Jareb gesprochen. Hier geht es um einen ganz anderen König, einen Vorläufer. Sodass also hier die Übersetzung Großkönig in Anlehnung an Jesaja mit Sicherheit nicht richtig ist. Es geht um den König Jareb, den König, den zukünftigen König oder Herrscher von Assyrien, Deutschland. Nun, einige sagen, ja, wie können Sie denn sagen, dass Assyrien damals, das damalige Assyrien, heute Deutschland sei? Das ist da gar nicht der Fall und dann werden dann immer gewisse Argumente vorgebracht. Nun, wir haben ja eine Broschüre veröffentlicht, Deutschland in der Prophezeiung, die das alles näher erklärt. Aber unabhängig davon sagt uns ja auch die Geschichte bereits, dass wir Recht haben und Recht hatten mit der Aussage, dass Assyrien Deutschland ist. Es kann sich auch auf Österreich mitbeziehen. Denn wir hatten damals gesagt, als Deutschland in Ruinen lag nach dem Zweiten Weltkrieg, Deutschland wird sich wieder erheben. Alle haben gesagt, ja, das ist doch Quatsch. Deutschland ist für alle Zeit und Ewigkeit am Boden. Und dann, als die Berliner Mauer gebaut wurde, haben wir gesagt, die Berliner Mauer wird wieder fallen und Deutschland wird sich wieder vereinigen. Ach, das ist auch wieder Blödsinn. Diese Mauer, die wird für alle Zeit bestehen. Und wir haben auch gesagt, Deutschland wird zu dem mächtigsten Land innerhalb einer europäischen Vereinigung werden. Ach, das ist da auch alles Quatsch. Alles das ist geschehen. Wieso konnten wir das sagen? Nun, weil wir wissen, dass Deutschland Assyrien ist. Und wir kennen die Prophezeiungen über das moderne Assyrien. Wenn man denkt, Assyrien, das sei jetzt diese kleine Provinz da irgendwo im Nahen Osten, totaler Unfug. Wie kann diese kleine Provinz da, das Land Irak, wenn man das als Assyrien noch bezeichnen will, obwohl das auch in der Weise gar nicht mal gesagt wird, eine kleine Provinz innerhalb von Irak wird gesagt, da seien die Assyrer heute. Ja, meinen Sie, die könnten in der Tat zum Beispiel das Haus Israel angreifen und vernichten, Amerika, England vernichten? Das ist doch totaler Unsinn. Aber Leute wollen einfach ihre dummen Ideen weiter vorantreiben. Hosea Kapitel 12. Hosea Kapitel 12. Schauen wir uns hier diesen Bundesschluss einmal an. Hosea Kapitel 12 und Vers 2. Da heißt es, Ephraim weidet Wind, es läuft dem Ostwind nach, täglich mehrt es Lüge und Gewalt. Sie schließen mit Assur einen Bund. Also es soll ein Bündnis stattfinden, wie ich sagte. Ob das jetzt ein Brexit-Bündnis ist oder ob es jetzt um ein anderes Bündnis geht, vielleicht einen unabhängigen Vertrag, eine Vereinbarung des Handels zwischen Europa noch und England, wie auch immer. Alles dies wird fehlschlagen. Dieser Bund, dieses Verständnis, was immer es sein mag, wird für eine kurze Zeit vielleicht bestehen und dann wieder gebrochen werden. Wir haben auch von einem weiteren Bündnis noch gelesen, etwas, was die meisten heute scheinbar gar nicht unbedingt wissen. In Psalm 83 schauen wir uns auch dies noch einmal kurz an. Psalm 83, da lesen wir angefangen in Vers 5. Wohlan sprechen sie, das sind Menschen, Völker schaffen, die einen listigen Anschlag wieder das Volk Gottes erheben. Wohlan sprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. Es geht also hier um eine Kollaboration, eine Zusammenkunft zwischen gewissen Völkerschaften im Gefecht oder in einer negativen Haltung gegenüber Israel, sowohl den Staat Israel als auch die Nachfahren des Hauses Israel. Und damit gehört eben Amerika und Großbritannien mit eingeschlossen. Ja, sie haben einmütig beraten, Vers 6, und haben einen Bund wieder dicht gemacht. Die Zelte Edoms, Türkei. Und die Ismaeliter, Saudi-Arabien, interessant. Heute ist es eine sehr große Konfrontation zwischen den Saudi-Arabern und den Türken. Aber das wird sich ändern. Es wird zu einer Vereinbarung kommen gegen Israel, gegen Amerika, gegen Großbritannien, gegen die Juden. Moab, das bezieht sich auch mit auf Irak, die Hagariter, Gebal, Ammon und Amalek, die Philister mit denen von Tyros, auch Assur hat sich zu ihnen geschlagen. Assyrien, Deutschland wird Teil dieses Bündnisses sein. Die wollen alle zusammen versuchen, Israel zu vernichten. Aber auch das wird nicht allzu lange dauern, aber immerhin wird es so sein, dass zunächst einmal auch hier eine Bündnisvereinbarung geschlossen werden wird. Wir hatten auch gesehen, dass das Tier, der König des Nordens, wie er auch genannt werden kann, dieser König Jareb, dieser moderne König von Assyrien, nach Jerusalem einmarschieren wird, um dort natürlich die täglichen Opfer abzuschaffen, die dann gebracht werden. Die werden gebracht im Hinblick auf den Tempel. Nun, vielleicht werden die bereits schon gebracht, bevor noch der Tempel letztendlich gebaut ist, aber im Hinblick darauf, dass er gebaut werden wird, man hat mit Sicherheit dann schon mit dem Tempelbau begonnen und der Tumult wird groß sein. Und wir hatten natürlich auch gesehen, dass der falsche Prophet, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, sich sogar in diesem Tempel befinden wird. Aber das Tier wird kommen, um das tägliche Opfer abzuschaffen. Die Juden werden in der Tat beginnen, tägliche Tieropfer zu bringen. Und Daniel Kapitel 8 sagt uns mehr hierüber. Und auch da gibt es schon wieder Bestrebungen, die davon sprechen, die bereits schon provisorisch Tieropfer erbracht haben, so einmal im Jahr zum Passa. Aber das wird eine tägliche Erscheinung sein. Und zwar am Tempelberg, auf dem Tempelberg. Daniel Kapitel 8, angefangen Vers 9. Daniel 8 und Vers 9. Und aus einem von ihnen, es geht hier um eine Prophezeiung zwischen einem Ziegenbock und einem Widder. Ziegenbock, damals die Beschreibung von Alexander dem Großen. Und dann würde er in vier Winde des Himmels hin verteilt werden. Er würde sterben, seine vier Generäle würden dies übernehmen. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn. Das wurde sehr groß nach Süden, nach Osten und nach dem herrlichen Lande hin. Nun, das war damals Antiochos Epiphanes. Aber der war auch ein Vorläufer eines zukünftigen Herrschers, man könnte sagen, des zukünftigen Königs des Nordens. Und es wuchs bis an das Heer des Himmels und warf einige von dem Heer und von den Sternen zur Erde und zertrat es. Ja, es wuchs bis zum Fürsten des Heeres und nahm ihm das tägliche Opfer weg. Das war damals geschehen, das wird wieder geschehen. Und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Und es wurde ein frevelhaftes Opfer an die Stelle des täglichen Opfers eingesetzt. Und das Horn warf die Wahrheit zu Boden. Und was es tat, das gelang ihm. Nun, damals hat der Antiochos Epiphanes Schweineblut auf den Tempel Gottes gestreut, hat also Schweine dort geopfert, hat da auch ein Bild des Jupiter, des Zeus errichtet im Tempel. Das heißt, ihr wart in Vers 13 und hier sehen wir, dass es auch um eine endzeitliche Prophezeiung geht. Ich hörte aber einen Heiligen reden und ein anderer Heiliger sprach zu dem, der da redete, wie lange gilt dies Gesicht vom täglichen Opfer, vom verwüstenden Frevel und das Heiligtum und das Heer ausgeliefert und zertreten werden? Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen, da aber das tägliche Opfer sowohl am Morgen als auch am Abend erbracht wurde, gilt es hier um 1150 Tage, bis die vergangen sind, und er wird das Heiligtum wieder sein Recht erlangen. Und dann heißt es später hier in Vers 17, begreife Menschensohn oder Menschenkind, dies Gesicht gilt der Zeit des Endes. Vers 19. Und er sprach, siehe, ich will dir kundtun, wie es sein wird zur letzten Zeit des Zornes, denn das Gesicht gilt der Zeit des Endes. Also es ist hier schon auch eine Prophezeiung für die Endzeit. Und Christus sprach ja auch von dem Gräuel der Verwüstung, der aufgerichtet wird in Jerusalem in der Endzeit. Und so sehen wir eine weitere Stelle in Daniel Kapitel 11 und in Vers 31. Daniel 11 und Vers 31. Zunächst einmal lese ich aus der Lutherbibel 2017. Und seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen und das tägliche Opfer abschaffen. Das heißt, sich in das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Nun, Gräuelbild ist eine Interpretation. Im Hebräischen heißt es nicht Gräuelbild. Im Hebräischen heißt es Gräuel. Er wird das Gräuel der Verwüstung aufstellen oder errichten oder bringen. Das heißt, und er wird mit Ränken alle zum Abfall bringen, die den Bund übertreten. Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, die werden stark sein und danach handeln. Und dann noch in Kapitel 12 und in Vers 11. Eine weitere Referenz zu der Tatsache, dass tägliche Opfer abgeschafft werden. Nun, damit sie abgeschafft werden, bedeutet zunächst einmal, dass sie errichtet werden müssen und erbracht werden müssen. Darauf sollten wir achten, das wird geschehen. In Offenbarung Kapitel 12 und Vers 11. Von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft, das heißt, wieder das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, besser, und der verwüstende Gräuel, wie die Elberfelder-Bibel es sagt, aufgestellt wird, da sind es 1290 Tage und so weiter und so fort. Also es geht auch hier um die Endzeit, denn die Frage war ja, wie lange sollen wir warten, bis alles dies geschehen ist, bis das Ende kommt, bis Christus zurückkommt. Also dieser Antiochos Epiphanes, das war ein Vorläufer des endzeitlichen Tieres, des endzeitlichen Königs des Nordens. Wie er es damals getan hat, so wird es wieder geschehen. Und man kann auch gewisse Dinge gleich sich anschauen, die vielleicht zunächst einmal auf Antiochos sich bezogen, aber auch nicht immer, aber die ganz klar das Charakteristikum, die Charaktereigenschaften des Tieres näher darlegen. Aber zunächst einmal Daniel Kapitel 11. Daniel Kapitel 11. Da wird etwas von dem Tier noch gesagt, dem König des Nordens. Angefangen in Vers 41. Daniel 11, Vers 41. Und er wird in das herrliche Land einfallen und viele werden umkommen. Es werden aber seiner Hand entrinnen. Warum? Nun, das sind die, die diesen Bund geschlossen hatten, in Psalm 83, Edom, Moab und die Hauptleute oder der Hauptteil der Ammoniter. Aber er wird seine Hand ausstrecken nach den Ländern von Ägypten und das wird ihm nicht entrinnen. Schauen Sie, Ägypten war ja nicht Teil des Bundes, dieses Bundes in Psalm 83, sondern er wird Herr werden über die goldenen und silbernen Schätze und über alle Kostbarkeiten Ägyptens und Libyer und Kuschiter oder Äthiopier werden ihm folgen müssen. Auch die werden nicht Teil dieses Bundes von Psalm 83 sein, werden nicht dort genannt. hier schauen wir auch wiederum diese Konstellation uns an. Also Länder wie Ägypten, wie Libyen, wie Äthiopien werden von dem Tier eingenommen werden. Natürlich auch das herrliche Land Israel. Nun, das Tier mag homosexuell sein. In Daniel Kapitel 11 und in Vers 37 wird nämlich hier das Tier beschrieben. Zunächst einmal Antiochos. Aber Antiochos, da würde es gar nicht zutreffen. Der war nämlich verheiratet. Es gab keinen Hinweis darauf, dass der homosexuell gewesen sein mag. Aber das Tier mag es sein. Auch die Götter seiner Väter wird er nicht achten. Er wird weder den Lieblingsgott der Frauen noch einen anderen Gott achten, denn er wird sich über alles erheben. Wo es heißt Lieblingsgott der Frauen, da schreibt die Lutherbibel 1964 Frauenliebe. Und die Schlachterbibel schreibt die Sehnsucht der Frauen. Also der scheint sich irgendwie gar nicht um das so zu kümmern, was so die Frauen gerne lieben, also diese Kontaktnahme, weil er eben andere Vorstellungen, andere Ambitionen hat. Die Schlachterbibel schreibt, naja, das kann auch sich auf das Zölibat beziehen. Problem ist nur, die meinen, dass das hier irgendwo der falsche Prophet sein soll. Aber es geht hier nicht um den falschen Propheten. Es geht hier um das Tier, um den König des Nordens. Und der hat mit Zölibat sicherlich nichts zu tun. Nein, es könnte durchaus der Fall sein. Und die Schlachterbibel gibt das also auch zu. Die schreibt auch, dass das ein Hinweis darauf sein könnte, dass das Tier homosexuell ist. Er wird aber noch weiter beschrieben in Daniel Kapitel 8, dieser König des Nordens. Daniel Kapitel 8 und Vers 24. Oder auch Vers 23. Da heißt es, es wird aufkommen ein frecher und verschlagener König. Und der wird mächtig sein und ungeheures Unheil anrichten. Und es wird ihm gelingen, was er tut. Und er wird die Starken vernichten. Und gegen das heilige Volk richtet sich sein Sinn. Und es wird ihm durch Betrug gelingen. Er wird überheblich werden. Unerwartet wird er viele verderben. Wird sich auflehnen gegen den Fürsten aller Fürsten. Aber er wird zerbrochen werden, ohne Zutun von Menschenhand. Natürlich wird er das, weil Christus kommen wird, um ihn zu töten. Also hier ein frecher und verschlagener König. Aber in Vers 21 wird noch etwas mehr gesagt. In Kapitel 11 und Vers 21. Daniel 11 und Vers 21. Da heißt es, dann wird an seiner Stadt emporkommen ein verächtlicher Mensch, dem die Ehre des Thrones nicht zugedacht war. Der wird unerwartet kommen und sich durch Ränke die Herrschaft erschleichen. Interessant ist auch hier, wenn man an das Tier denkt, in Offenbarung 13, dass auch das Tier, diese Persönlichkeit, nicht nur das Reich, sondern auch die Persönlichkeit eine tödliche Wunde erhalten würde, die aber dann geheilt wird. Tödliche Wunde, das könnte ein politisches Versagen sein, ein Abtreten von der politischen Weltbühne. Und dann kommt das Tier wieder, möglicherweise hier auf verschlagene, ränkesüchtige Art und Weise. Er schleicht sich hier diese Position. In Habakuk Kapitel 1 wird noch etwas weiteres ausgesagt über dieses Tier. Da heißt es hier sehr unrichtig übersetzt in der Lutherbibel 2017, als dann brausen sie dahin wie ein Sturm und jagen weiter, so machen sie ihre Kraft zu ihrem Gott, aber es geht nicht um sie, die modernen Chaldäer, es geht um ihn, das Tier. Und die neue King James Bible schreibt, dann ändert sich seine Gesinnung, wörtlich sein Geist, und er sündigt. Eine Parallelstelle könnte sich in Hiob Kapitel 4 befinden. Hiob Kapitel 4 und Vers 15. Da wird nämlich von einem solchen Geist gesprochen. Aber es ist dies eine dämonische Erscheinung. Hiob Kapitel 4 und Vers 15. Hiob 4 und Vers 15. Und ein Hauch, schreibt hier dieser Eliphas, so ein Mystiker daher, ein Hauch fährt an mir vorüber, aber das Wort ist das gleiche hier, Geist, es stehen mir die Haare zu Berge an meinem Leibe, und da steht ein Gebilde vor meinen Augen, doch ich erkenne seine Gestalt nicht, es ist eine Stille und ich höre eine Stimme. Hier geht es um einen Dämon, der sich dem Eliphas auf seine Weise zeigt. Man weiß ja, dass das Tier dämonisch besessen sein wird. Die Offenbarung spricht ja davon, dass aus seinem Maul Dämonengeister kommen werden, um andere dann auch zu verführen. Es geht hier um eine Gesinnungsänderung dieser Persönlichkeit. Das mag vielleicht am Anfang gar nicht so deutlich sein, dass diese Persönlichkeit dämonisch besessen ist. Vielleicht kommt die auch auf sehr charismatische, freundliche Weise daher, aber seine Gesinnung, seine gesamte Erscheinung wird sich ändern. Denken wir an König Saul, als dann der Heilige Geist sogar ihn verließ. Nun, dieses Tier hat den Heiligen Geist mit Sicherheit nicht, aber die Parallelität ist interessant. Da kam ein Dämon und hat ihn geplagt und dann änderte sich sofort seine gesamte Gesinnung. Ich werde demnächst einmal ein paar Predigten geben über Samuel, die sich dann auch ein wenig auf Saul beziehen werden. Also das ist jetzt das Tier. Aber es geht auch um den falschen Propheten. Der wird nämlich zusammen mit dem Tier arbeiten und kollaborieren. Das Tier eine politische Macht und eine politische Persönlichkeit, ein Repräsentant der letzten Wiederauferstehung des ehemaligen Römischen Reiches, des ehemaligen Heiligen Römischen Reiches auch. Und der falsche Prophet, der Repräsentant der religiösen Macht, der wird zusammen mit dem Tier seine üblen, bösen Dinge vollführen. In Offenbarung Kapitel 16, da lesen wir die Verse 13 und 14. Ich sah aus dem Rachen des Drachen, der Drache, Teufel, Satan, und aus dem Rachen des Tieres, also wie gesagt, der König des Nordens, der zukünftige König von Assyrien, und aus dem Munde des falschen Propheten, drei unreine Geister kommen gleich Fröschen. Es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Also auch der falsche Prophet wird dämonisch besessen sein. In Offenbarung 19 und Vers 19. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen, der auf dem Pferd saß und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen, Vers 20, und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Also hier ist dieser falsche Prophet, der von Satan eine Macht erhält, eine Kraft erhält, falsche Zeichen zu tun, falsche Wunder zu bewirken, wenn man das so will. Eine sehr gefährliche Persönlichkeit. Hesekiel Kapitel 28 sagt uns auch etwas mehr über diese Persönlichkeit, auf die man auch achten sollte. Es hat nebenbei gesagt, in keinster Weise irgendetwas mit dem Islam zu tun hier. Es geht um eine religiöse Macht, die sich als christlich versteht. Und diese letzte Persönlichkeit, dieser letzte Repräsentant dieser Macht, dieser falsche Prophet, der dann auch im Tempel Gottes sitzen wird, von sich vorgeben wird, Gott zu sein, wie man das im 2. Thessalonikerbrief mehrfach bereits gelesen hat, der wird hier auch in Hesekiel 28, angefangen Vers 2, beschrieben. Da heißt es, du Menschenkind, sage dem Fürsten zu Tyros, Tyros eine endzeitliche Beziehung auf das ehemalige Römische Reich, natürlich auch auf das Europäische Reich, so spricht Gott der Herr. Weil sich dein Herz überhebt und spricht, ich bin ein Gott oder ich bin Gott. Ich sitze auf einem Göttersitz mitten im Meer, während du doch ein Mensch und nicht Gott bist, dennoch überhebt sich dein Herz, als wäre er eines Gottes Herz. Siehe, du hältst dich für klüger als Daniel, dass dir nichts verborgen sei und habest dir durch deine Klugheit und deinen Verstand Macht erworben und Schätze von Gold und Silber gesammelt und habest in deiner großen Weisheit durch deinen Handel deine Macht gemehrt. Nun bist du so stolz geworden, weil du so mächtig bist. Und darum, so spricht Gott der Herr, weil sich dein Herz überhebt, als wäre es eines Gottes Herz. Darum sehe ich, will Fremde über dich schicken, die Gewalttätigsten unter den Völkern und so weiter und so fort. Und auch dieser falsche Prophet wird getötet werden, aber nicht durch diese Fremden. Wenn man die Stelle aufmerksam liest, er wird wie von Fremden vernichtet werden, aber es wird Gott sein, Jesus Christus, der auch ihn tötet und in den Folgen Pfuhl wirft, um dort verbrannt zu werden. Es ist diese Persönlichkeit, diese Macht, diese christliche, in Anführungszeichen, Macht, die sich auch unterstellen wird, sich in gewisser Weise bereits schon unterstellt hat, gewisse Änderungen vorzunehmen. In Daniel Kapitel 7, angefangen in Vers 23. Da heißt es, er sprach, das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein. Es geht hier um vier Königreiche, die erscheinen würden auf Erden. Das fing mit Babylon an, Medo-Persien, Griechenland und dann natürlich das Römische Reich. Aber das Römische Reich würde sich 10-mal wieder erneuern. Und dieses vierte Tier repräsentiert das Römische Reich und wie es sich von erneuern würde. Es wird alle Länder fressen, es wird ganz anders sein, heißt es hier, als alle anderen Königreiche. Es wird alle Länder fressen, zertreten, zermalmen. Und die 10 Hörner, Vers 24, bedeuten 10 Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Es geht um 10 Erneuerungen. Und nach ihnen oder ihnen nachgestaltet, man kann auch sagen nach ihnen, nämlich nach den ersten 3, dieser 10 wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders sein als die vorigen. Das wird jetzt eine religiöse Macht sein. Und er wird 3 Könige stürzen. Und die ersten 3 Wiederauferstehungen des Römischen Reiches waren in der Tat eines anderen Glaubens als dieser andere König hier. Und er hat in der Tat diese 3 früheren Könige gestürzt, beseitigt. Und dann kam es zu dem Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation, dem Heiligen Römischen Reich. Es ging um das Heilige Römische Reich, eine Zusammenfassung, eine Kollaboration zwischen Staat und Kirche. Und das hat dann die gesamte Zeit hin bestanden und besteht auch heute. Wird aber in seiner Machtausübung sogar noch bedeutender werden. Er wird den Höchsten lästern, Vers 25, und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstellen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Das Gesetz über Gottes Festzeiten, das Gesetz, dass man den Sabbat halten muss, das Gesetz, dass man die heiligen Festtage halten muss, das wird geändert werden, das wird abgeschafft werden, das wird ersetzt werden durch die Heilighaltung des Sonntags, durch die Heilighaltung von Weihnachten und Ostern, heidnische Feste, denen man einen sogenannten christlichen Mantel übergehängt hat, die aber mit der Bibel gar nichts zu tun haben. Und dann heißt es, und sie werden in seine Hand gegeben, werden eine Zeit, 2 Zeiten, eine halbe Zeit. Es geht klar um eine endzeitliche Prophezeiung, es geht hier um 3,5 Jahre, so ungefähr, die große Trübsal. Denn die große Trübsal wird nicht nur einen Weltkrieg beschreiben zwischen Europa auf der einen Seite, Kontinentaleuropa, und Amerika, England und andere englischsprachige Länder wie vielleicht Kanada, Australien auf der anderen Seite. Es geht auch um eine Christenverfolgung, eine Verfolgung wahrer Christen, das Martyrium der wahren Christen, das zur Zeit der großen Trübsal stattfinden wird aufgrund des Zornes Satans. Und es heißt hier, sie werden in seine Hand gegeben werden. Eine Zeit, 2 Zeiten, eine halbe Zeit. Und danach wird das Gericht gehalten werden. Danach wird Christus kommen, um diesem Wahnsinn, dieser Massenvernichtung ein Ende zu bereiten. Auch dem Martyrium wahrer Christen. Und dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden, wie es heißt. Das Mahlzeichen des Tieres, davon habe ich auch häufig gesprochen. Das Mahlzeichen des Tieres. Es geht um die Ablehnung des Haltens des Sabbats und der göttlichen Gesetze und die Annahme von heidnischen Ideen, die man aber jetzt christlich nennt. Das gesamte Paket ist Teil des Mahlzeichens des Tieres. Und wenn man dieses Mahlzeichen nicht annimmt, wird man von dem Tier verfolgt werden. Und es ist bereits heute schon schwierig, in Deutschland den Sabbat zu halten, die heiligen Festtage zu halten. Kindern wird es verwehrt, sagen wir einmal, zum Laubhüttenfest, nicht in der Schule sein zu sollen. Nun, was werden sie tun, wenn es dazu kommt, dass ihnen die Pistole vor die Brust gesetzt wird und man sagt ihnen, entweder sie verleugnen jetzt den Sabbat, sie verleugnen jetzt die heiligen Festtage, sie arbeiten jetzt an diesen Tagen, oder aber sie werden entlassen. Dann haben sie kein Geld mehr, sich etwas zu kaufen. Denn nur diejenigen, die das Mahlzeichen des Tieres haben, die können kaufen und verkaufen, natürlich. Denn die können ja Geld verdienen. Was werden sie tun? Werden sie nach wie vor den menschlichen Gesetzen gehorsam sein und damit die göttlichen Gesetze übertreten? Die Entscheidung liegt bei Ihnen, denn wenn Sie es tun, wenn Sie das Mahlzeichen des Tieres übernehmen, an Hand und Stirn, Stirn, das ist das, wo Ihre Gedanken sind, Hand, das ist das, mit der Sie arbeiten. Sie werden vielleicht dann nicht von dem Tier verfolgt werden, aber Gottes Zorn wird sich über Sie entladen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Da kommt der Abfall zum Tragen. Da werden viele sagen, ja, ich muss aber doch. Ich kann aber doch gar nicht anders. Ich muss das Mahlzeichen annehmen. Ich muss Gottes Gesetze verleugnen. In Lukas Kapitel 21. Lukas Kapitel 21, da lesen wir die Verse 25 und 26. Lukas 21 und Vers 25. Und jetzt kommt es zu dem nächsten Ereignis. Nachdem die große Trübsal bereits begonnen hat, nicht vorher, aber nachdem sie begonnen hat, spricht Christus von himmlischen Zeichen. Nun, einige, die schauen sich jetzt Blutmonde an, sagen, ah, das ist jetzt das himmlische Zeichen, dass Christus bald zurückkommt. Das ist damit nicht gemeint. Schauen Sie, wie diese himmlischen Zeichen hier von Christus beschrieben werden. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Das sind katastrophale himmlische Zeichen, die hier beschrieben werden. Nicht so ein vorübergehendes Phänomen von einem Blutmond, von einer Sonnenfinsternis. Matthäus 24, und lesen wir Vers 29. Sogleich aber nach der Bedrängnis, nach der großen Trübsal, nach dem Beginn der großen Trübsal, denn die wird ja andauern, bis Christus zurückkommt, jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren, aber damit hat es ja nicht seine Bewandtnis, und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Schauen Sie, das ist mit den himmlischen Zeichen gemeint. Das sind Plagen, schreckliche Katastrophen, die hereinbrechen werden über die Erde. In Offenbarung Kapitel 6 wird das noch näher beschrieben. Offenbarung Kapitel 6, und lesen wir die Verse 12 bis 17. Das ist jetzt das sechste Siegel. Schauen Sie, die ersten vier Siegel beschrieben die vier Reiter der Apokalypse. Das fünfte Siegel beschreibt das Martyrium der Christen zur Zeit der großen Trübsal, von der ich eben sprach. Und jetzt kommt Vers 12, das sechste Siegel. Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack. Der ganze Mond wurde wie Blut. Aha, die Blutmonde. Ja, aber es geht hier um weitaus mehr als nur das. Schauen Sie, wenn man sich auf solche Blutmonde beschränkt oder meint, da wird der Mond irgendwo, hat er eine rote Farbe, und das ist dann schon das Zeichen für die Wiederkunft Christi, dann begeht man den Irrtum, dass man ein falsches Zeichen anwendet. Nein, darum geht es ja gar nicht, denn wie heißt es hier weiter in Vers 13? Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, Meteoriten, Asteroideneinschläge und andere Katastrophen. Wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft. Wenn damals Menschen davon diesen Blutmonden gesprochen haben, von Sonnenfinsternis, da habe ich nicht gemerkt, dass auf einmal da die Kräfte des Himmels ins Wanken kamen, dass da auf einmal jetzt Meteoriten auf die Erde heraufknallten und große Katastrophen angerichtet haben. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihren Orten. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt, Gott dem Vater, und vor dem Zorn des Lammes, Jesus Christus. Ja, der ist zornig. Ach, der ist ja nicht zornig. Der Vater, der ist der zornige Gott, aber Christus ist ja der liebevolle Gott und der beschwichtigt den Vater. Nein, Christus ist zornig über die Sündhaftigkeit der Welt. Über sie, wenn sie nach wie vor in ihrer Sünde beharren. Gekommen ist der Zorn des Lammes. Vers 17, denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns. Und wer kann bestehen? Nun, ich sage Ihnen, wer bestehen kann. Viele Stellen sagen uns dies. Derjenige, der mit Gott wandelt, der das Richtige tut, der das Gesetz Gottes nicht verleugnet, der seine Nächsten liebt für sich selbst. Und Gott liebt aus ganzem Herzen. Und das Gesetz Gottes zeigt uns, wie man Gott liebt und wie man den Nächsten liebt. Aber ansonsten können sie nicht bestehen, wenn diese Tage hereinbrechen werden. Gottes Zorn, das ist der Tag des Herrn, der dauert ungefähr so ein Jahr vor der Wiederkunft Christi. Aber wie ich sagte, die große Trübsal wird andauern, diese himmlischen Zeichen werden auch fortdauern, und dann kommt der Tag des Herrn, und dann werden dann viele Plagen beschrieben im Buch der Offenbarung, die sich am Tag des Herrn ereignen werden. Nun, es wird auch von einem weiteren Krieg gesprochen, aber dieser Krieg, der wird in Offenbarung 9 zunächst einmal erwähnt. Und ich möchte kurz darauf hindeuten, denn dieser Krieg, der wird zwischen Europa stattfinden und Königen des Ostens. Wir lesen auch in Daniel 11, dass das Tier Gerüchte hört aus diesen Gegenden, in diesen Bezirken und dass dann ein Krieg stattfinden wird zwischen diesen beiden Machtblöcken. Es wird also ein weiterer Machtblock sich entwickeln, nicht nur ein vereinigtes Europa, das also wirklich vereinigt ist, 10 Nationen und Nationengruppen, diese 10 Könige, diese 10 in Daniel 2, die werden ja sich zusammentun und werden dann ihre Macht diesem Tier übertragen. Es wird ein weiterer Machtblock entstehen und zwar im fernen Osten, möchte ich sagen. In Offenbarung Kapitel 9 wird davon beschrieben. Zunächst einmal wird von dem Tier beschrieben und dann geht es aber um das sogenannte zweite Wehe, angefangen in Vers 13. Und da geht es um die Könige des Ostens. Und das heißt, es wurden losgelassen die 4 Engel, die bereit waren für die Stunde, den Tag und den Monat, das Jahr zu töten, den dritten Teil der Menschen. Ein gewaltiger weltweiter Krieg wird wieder stattfinden. Und dann heißt es hier, dass die Zahl des reitenden Heeres 20.000 mal 10.000 ist oder 200 Millionen. Das muss man sich mal vorstellen. Es werden Länder sein, die sich zusammentun, wie zum Beispiel China, Russland, die Ukraine, Japan, Indien, Korea, Philippinen und so weiter und so fort. Wir können das aus dem Grunde auch so sagen, weil in Hesekiel 38 eine ähnliche Attacke stattfinden wird, aber die wird stattfinden zu Beginn des Millenniums, wenn Christus zurückgekommen ist. Die werden noch einmal versuchen, gegen Christus und das Volk Gottes und auch das Volk Israel, die Nachfahren des Hauses Israel und Juda, die dann im gelobten Lande sein werden, zu bekämpfen. Und in Hesekiel 38 wird uns auch etwas gesagt über diese Gog- und Magog-Scharen. Und da werden auch die Länder erwähnt, die an dieser Konstellation teilhaben werden, dieser Rebellion. Und da werden Länder wie China, Russland, Ukraine, die Perser, die Libyer, die Äthiopier und die Inder erwähnt. Und dann gibt es sogar noch einen weiteren Krieg zu Ende des Millenniums, wenn das Millennium aufhört. Dabei ist aufzuhören. Und in Offenbarung 20 und Vers 7 wird davon gesprochen. Das ist nicht die gleiche Situation, die hier in Hesekiel 38 beschrieben wird, denn die Unterschiede sind doch sehr gewaltig dort, wenn sie sich beide Stellen miteinander vergleichen. Und das wird auch viel später geschehen, und zwar zu Ende des Millenniums. Aber dann wird Satan losgelassen werden. Er wird noch einmal alle Menschen verführen, diejenigen, die sich verführen lassen, von allen Ecken der Erde werden sie kommen, um das Lager der Heiligen angreifen zu wollen. Aber Gott wird natürlich eingreifen, wie er es auch in Hesekiel 38 tun wird. Und es wird zu einem Krieg gar nicht mehr kommen. Aber die wollen nach wie vor noch Krieg führen. Und schauen Sie, das wird geschehen, bevor die zweite Auferstehung erfolgt. Nun, einige haben mich gefragt, Jan, wird das nicht geschehen zur Zeit der zweiten Auferstehung? Mit anderen Worten, Satan wird losgelassen werden, um die Menschen während der zweiten Auferstehung, dem großen weißen Throngericht, zu verführen. Nein, wenn die zweite Auferstehung erfolgt, wird Satan nicht mehr es erlaubt sein, die Menschen zu verführen. Das wird geschehen zu Ende des Millenniums, bevor die zweite Auferstehung beginnt. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass es zu einem Machtblock kommen wird, und zwar in sehr baldiger Zukunft. Einem Machtblock im fernen Osten. Der formiert sich bereits jetzt schon. Wir hören immer mehr und mehr von Russland und China und Japan und Indien und Pakistan sogar und anderen Ländern, die sich irgendwo zusammentun wollen, auch militärisch. Die Ukraine, da gibt es ja jetzt wieder diese Konfrontation zwischen Russland und der Ukraine. Die Ukraine wird letztlich Teil dieses Machtblocks sein, ganz klar unter russischer Führung. Die Ukraine wird sich nicht als ein Teil von Europa letztendlich verstehen. Alles dies ist sehr interessant. Russland hat bereits ja gewisse Teile annektiert, wird auch weiter es tun. Das ist klar und deutlich prophezeit. Die Ukrainer werden nämlich erwähnt als Teil der Nachfahrer der alten Meder. Und es sind diejenigen, die Meder und die Russen, die Weißrussen und so weiter und so fort, die Europa angreifen und zerstören werden. Auch das ist klar und deutlich prophezeit, und zwar vor der Wiederkunft Christi noch. Allerdings kurz bevor. So werden wir also eine weitere Verschlechterung der Beziehungen zwischen Kontinentaleuropa und diesem fernöstlichen Machtblock sehen. Viele Deutsche meinen, man sollte eine bessere Beziehung aufbauen zu Russland. Das wird aber nicht geschehen. Es wird nicht geschehen. Das Gegenteil wird klar und deutlich der Fall sein. Nun, das sind Dinge, auf die man achten muss, die aber auch zeigen, man kann ja das klar und deutlich erkennen an den Entwicklungen heute, dass die Wiederkunft Christi genaht ist. Und alles dies ist ja bereits fast schon erfüllt. Die Erfüllungen stehen ja draußen vor der Tür. Man braucht bloß die Tür zu öffnen, das Fenster zu öffnen. Da sieht man ja schon, was alles geschieht. Eine europäische Armee. Man spricht jetzt auf einmal mehr und mehr von der europäischen Armee. Bis England aus Europa weg ist mit dem Brexit, hat England aufgehört, ein Veto einlegen zu können zu der europäischen Armee. Die wird jetzt kommen. Und zwar in Windeseile. Und alles ist natürlich notwendig, denn ohne eine machtvolle europäische Armee könnte Europa nicht mit einem Krieg gegen Amerika und England beginnen und siegreich sein. Aber was nicht geschehen wird, von dem die Bibel nichts sagt, ist ein Siebenjahresvertrag, ein Siebenjahresbund zwischen Assyrien oder dem Tier oder Europa und Israel. Davon sagt die Bibel nichts. Einige sagen ja, es wird einen Siebenjahresvertrag geben. Und die große Trübsal, die wird 7 Jahre. Und nach diesen 3,5 Jahren wird dieser Bund gebrochen werden und dann beginnen die Schrecknisse der großen Trübsal. Also vorher gab es zwar wohl auch die große Trübsal, sagen die, aber die war noch nicht so schrecklich. Nein, nein, die große Trübsal, die dauert maximal 3,5 Jahre. Von 7 Jahren wird nirgendwo etwas gesagt. Aber wie kommen die auf diesen 7-Jahres-Vertrag? Und wie ich sagte, einige sogar in Gottes Kirche, ich hoffe nicht bei uns, aber in anderen Organisationen, die lehren das. Die lehren, dass es einen 7-Jahres-Vertrag geben soll. Nun, die beziehen sich auf Daniel Kapitel 9, verstehen aber die Stelle nicht richtig. In Daniel Kapitel 9 geht es nämlich um das Erscheinen Jesu Christi. Und da heißt es nämlich hier, angefangen in Vers 25. So wisse nun und gib Acht, von der Zeit an, da das Wort erging, Jerusalem wieder aufzubauen oder Jerusalem werde wieder aufgebaut werden. Und dieses Wort erging durch einen Beschluss von Artaxerxes im Jahre 457 vor Christus. Von dieser Zeit an, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen und 62 Wochen. Also man muss beides zusammenzählen. Dann hat man 49 Jahre und 434 Jahre, mit anderen Worten zusammen 483 Jahre. Und das bringt uns zu 27 nach Christus. 27, denn es gibt ja kein Jahr Null. Wenn Sie also von 457 vor Christus diese 483 Jahre hineinkalkulieren, erhalten Sie 27 nach Christus. Und das ist genau das Jahr, zu dem Christus seine öffentliche Missionsarbeit begann. Und er starb im Jahre 31 nach Christus. Und es war im Jahre 31 nach Christus, zu Pfingsten, als Gott den Heiligen Geist ausgoss über seine Kirche. Und es heißt hier, während dieser Zeit wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wir wurden Kummer vor der Zeit, und nach diesen 62 Wochen, aber zusammen auch mit den 7, wird ein Gesalbter ausgerottet werden, Christus wird getötet werden. Und niemand wird ihm helfen. Alle haben ihn verlassen, wie wir das ja auch lesen in den Evangelien. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. 70 nach Christus geschah dies Jahr, als der Tempel zerstört wurde durch Titus. Aber dann kommt das Ende einer Flut und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Er, und die Frage ist jetzt, wer ist er? Er wird vielen den Bund schwer machen, heißt es hier falsch übersetzt. Es sollte heißen, er wird aber vielen den Bund bestätigen, wie es auch die Lutherbibel 2009 bringt. Es geht hier um den neuen Bund. Als Christus starb, wurde der alte Bund abgeschafft, der neue Bund wurde errichtet. Und er wird diesen Bund bestätigen, er hat darüber gepredigt. Eine Woche lang, 7 Jahre. Und in der Mitte der Woche, nach 3,5 Jahren, wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Wodurch? Dass er starb. Durch seinen Tod war das Opferbringen oder Erbringen nicht mehr notwendig. Sein Opfer war weitaus bedeutender als diese Schlachtopfer und die Speisopfer, denn die waren ja nur ein Vorläufer für den Tod Jesu Christi. Und es heißt hier, und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, auch hier nicht richtig übersetzt, sollte heißen, der Gräuel der Verwüstung, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über den Verwüster ergießen wird. Es geht hier natürlich um Parallelitäten. Es geht darum, Christus wird sterben. Wenn es heißt, er wird vielen den Bund bestätigen, er bezieht sich wiederum auf den Gesalbten. Es bezieht sich nicht auf das Volk eines Fürsten. Interessant, da müsste es auch heißen es. Nein, es geht hier In Vers 26, nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden oder vernichtet werden, getötet werden. Vers 27, er, der Gesalbte, der wird vielen den Bund bestätigen. Und es ist in der Tat auch richtig, dass Christus nach 3,5 Jahren seiner öffentlichen Missionsarbeit, Predigerschaft, getötet wurde und sogar auch buchstäblich in der Mitte der Woche, nämlich an einem Mittwoch. Er wurde an einem Mittwoch gekreuzigt, war 3 Tage und 3 Nächte tot im Grabe und ist dann am Samstagabend zu Sonnenuntergang auferweckt worden aus seinem Grab. Genau 3 Tage und 3 Nächte später, wie er das auch gesagt hat. Wenn er an einem Freitag gekreuzigt worden wäre und an einem Sonntag auferstanden wäre, hätte er das einzige Zeichen, das er den Pharisäern gab, dass er der Messias war, nicht erfüllt. Denn er wäre nicht 3 Tage und 3 Nächte im Grabe gewesen. Und wenn Christus zurückkommt, wird er noch 3,5 Jahre lang dieses Predigeramt erfüllen. Und während dieser 3,5 Jahre werden scheinbar auch wieder Opfer eingerichtet werden, aber auch nur während dieser Zeit. Und während dieser 3,5 Jahre wird es zu diesem Angriffsversuch kommen von den Königen des Ostens, diesen Gog- und Magog-Scharen. Und dann wird Friede sein, totaler Friede sein, für nahezu 1000 Jahre. Schauen Sie, das ist das, was hier beschrieben steht. Von einem Vertrag zwischen dem Tier und Israel, der nach 3,5 Jahren gebrochen werden soll, ist ja gar keine Rede. Darum geht es in keinster Weise. Also wenn jemand hier auf diesen 7-Jahres-Vertrag erstmal warten will, der kann lange warten. Mittlerweile ist Christus bereits schon zurückgekommen, der wartet immer noch auf diesen 7-Jahres-Vertrag. Und dann sagen einige, ja, es muss aber noch ein König des Südens geben. Und das bezieht sich jetzt auf Daniel Kapitel 11. Da heißt es nämlich in Vers 40, zur Zeit des Endes aber wird sich der König des Südens mit ihm, dem König des Nordens, messen. Und der König des Nordens wird mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen, wird in die Länder einfallen, sie überschwemmen und überfluten. Das ist bereits geschehen. Und zwar unter dem König von Äthiopien damals und Mussolini. Das ist bereits geschehen. Die Frage ist, ist dies eine dualistische Prophezeiung? Wird das nochmal geschehen? Das ist denkbar. Aber wenn es nochmal geschieht, dann kann der König des Südens nicht, wie einige sagen, Ägypten sein. Denn wir hatten ja gelesen, dass Ägypten insoweit keine machtvolle Rolle mehr spielt. Wir hatten es zwar nicht gelesen, aber es gibt andere Stellen, die das zeigen werden. Nein, es würde Äthiopien sein. Müssen. Denn es war Äthiopien, das zur Zeit von Mussolini existierte. Das einzige Land, das sich nicht als ein Teil des Römischen Reiches verstanden hat, die gesamte Zeit hindurch. Ägypten wurde letztendlich vom Römischen Reich eingenommen. Deswegen kann es Ägypten auch nicht sein. Aber Äthiopien war nach wie vor unabhängig. Und deswegen kam es auch zu dieser Konfrontation zwischen Mussolini und dem König von Äthiopien damals, auch Eritrea. Schauen Sie, es würde dann Äthiopien sein. Nun, damit ist nicht gesagt, dass es alleine Äthiopien sein muss. Denn in Ezekiel Kapitel 30, da wird etwas sehr Interessantes gesagt. Ezekiel 30, angefangen Vers 1. Du Menschenkind, oder sagen wir Vers 2, weissage und sprich, so spricht Gott der Herr, heulet, wehe, was für ein Tag, denn der Tag ist nahe, ja, des Herrn Tag ist nahe, es geht also um die Zeitspanne des Tages Gottes, des Zornes, ein finsterer Tag, die Zeit der Völker kommt, und das Schwert soll über Ägypten kommen, und Kusch, Äthiopien, wird erschrecken, wenn die Erschlagenen in Ägypten fallen und sein Reichtum weggenommen werden und seine Grundfesten eingerissen werden. Kusch und Put und Lut mit allerlei fremdem Volk und Kub und ihre Verbündeten sollen mit ihnen durchs Schwert fallen. Kusch, Äthiopien, Put, Libyen, das andere arabische Stämme. Also hier scheint es durchaus eine gewisse Zusammenarbeit zu geben, auch zwischen Äthiopien und Ägypten. Und wenn man davon ausgeht, dass Äthiopien wiederum der zukünftige König des Südens sein würde, könnte er ohne weiteres dann kollaborieren mit zum Beispiel auch Ägypten. Aber er wird der Anführer sein. Darauf kommt es mir an. Und das heißt aber nicht, dass es hier einen 7-Jahres-Vertrag geben wird. Einige sagen, ja, das ist ein Vertrag dann zwischen dem Tier und dem König des Südens. Und dann wird er nach 3,5 Jahren gebrochen werden. Darum geht es in keinster Weise. Darum geht es in keinster Weise. Wir haben auch nirgendwo gelesen, dass zum Beispiel Ägypten Teil dieses Bundes in Psalm 83 sein wird. Das ist ein ganz anderer Vertrag, den wir ja besprochen haben. Nun, einige sagen, dieser König des Südens, es wird also auch der Mahdi sein. Der wird all diese arabischen Länder miteinander vereinigen. Nun, zunächst einmal sagt die Bibel gar nichts über einen Mahdi. Und das ist auch sehr unwahrscheinlich. Dann überlegen wir einmal. Die arabischen Länder sind entweder Sunniten oder Schiiten, total untereinander verfeindet. Die Iraner zum Beispiel, Schiiten, die lehnen die Idee eines Mahdi total ab. Die sagen, da wird im Koran gar nichts von gesagt. Das ist eine Erfindung von den Sunniten. Also die Möglichkeit, dass hier eine Vereinigung stattfindet der arabischen Länder, auch in religiöser Hinsicht, ist sehr, sehr unwahrscheinlich zwischen Sunniten und Schiiten. Aber es geht ja hier um Äthiopien. Wenn es diesen König des Südens geben sollte, wäre es ja Äthiopien. Und das ist kein sunnitisches oder schiitisches Land. In beiden Fällen würde das in keinster Weise einen Sinn ergeben. Also von Mahdi, da wird gar nichts gesagt. Nun, einige erwarten einen solchen Mahdi, aber die denken ja, das ist dann dieser Islam, der dann eine Macht wird. Und dieser Islam, der wird in Offenbarung 17 auch beschrieben. Und das ist dann diese Macht, die sich dann gegen Europa, Amerika, wen auch immer stellt. Nein, Offenbarung 17 bezieht sich ja gar nicht auf den Islam, wie wir gesehen haben, bezieht sich ja auf die sogenannte christliche Orthodoxie. Und die Idee, dass da von Öl die Rede ist, das muss dann der Islam sein, ist ja natürlich totaler Unfug und an den Haaren herbeigezogen. Also auch hier gibt es keinerlei biblische Prophezeiung, die uns sagt, dass es einen Mahdi überhaupt geben wird. Und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass dies der Fall sein wird. Nun, einige sprechen dann letztendlich noch von einer weiteren Prophezeiung, die sich erfüllen muss. Und das geht um die sogenannte rote Kuh. Nun, diese rote Kuh, und man will unbedingt jetzt eine rote Kuh haben, produzieren. Und ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren man schon auf dieser roten Kuh da herumreitet, auf die erpicht ist. Man sagt ja, man muss diese rote Kuh haben. Denn ohne diese rote Kuh, da kann man keinen Tempel bauen. Und dann werden da solche gewisse Voraussetzungen beschrieben. Es geht dann darum, ja, die muss total rot sein, da darf kein weißes Haar irgendwo sein und die darf keinen Makel insoweit haben. Und in 4. Mose 19 wird von einer roten Kuh gesprochen. Da heißt es in Vers 2, dies ist die Ordnung des Gesetzes, das der Herr geboten hat, sage den Israeliten, dass sie zu dir führen eine rote Kuh ohne Fehler, an der kein Gebrechen ist. Jetzt sagen die, aha, also wenn da ein weißes Haar drin ist, dann ist das keine rote Kuh ohne Fehler. Und dann heißt es hier, dann soll die Kuh verbrannt werden. Vers 9. Und ein reiner Mann soll die Asche von der Kuh sammeln und sie draußen vor dem Lager an eine reine Stätte schütten, damit sie dort verwahrt werde für die Gemeinde der Israeliten, für das Reinigungswasser. Es ist ein Sündopfer. Dann in Vers 12. Er soll sich mit dem Reinigungswasser entsündigen am dritten Tag und am siebten Tag und so wird er rein. Vers 17. Und so soll man nun für den Unreinen Asche nehmen von dem verbrannten Sündopfer und fließendes Wasser darauf tun in ein Gefäß. Also es geht hier um eine sogenannte Reinigung. Jetzt sagen die, aha, der Grund und Boden, auf dem jetzt der Tempel erbaut werden soll, der muss erstmal gereinigt werden, sonst kann man dort keinen Tempel erbauen. Man braucht also jetzt eine rote Kuh und die muss dann verbrannt werden und die Asche, die wird dann in das Wasser hineingetan, fließendes Wasser und das ist das Reinigungswasser und die muss dann da verstreut werden und erst dann kann es zu einer Tempelausbildung und einem Tempelbau kommen. No. In Hebräer 9 wird uns klar und deutlich gesagt, dass die rote Kuh heute keinerlei Bedeutung mehr hat. In Hebräer Kapitel 9 und in Vers 13, da heißt es, denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie leiblich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Und dann in Kapitel 10 und Vers 9 lesen wir, dann sprach er, siehe, ich komme zu tun deinen Willen, da hebt ihr das Erste auf und die Rede ist hier von unter anderem diesem Reinigungswasser, dieser roten Kuh und so weiter und so fort, damit er das Zweite einsetze. Wir hatten ja gelesen im Buch Daniel, er hat die Opfer abgeschafft. Er hat die Opfer abgeschafft. Interessant ist, dass Christen an dem Brüten einer roten Kuh beteiligt sind. Die haben scheinbar das, was in Hebräer steht, gar nicht begriffen. Und dann noch in Hebräer 10 und in Vers 18. Da heißt es, wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Also, biblisch gesehen besteht keine Prophezeiung dafür, dass es zu einer roten Kuh noch kommen muss, damit der Tempel gebaut werden kann. Und viele Juden glauben auch gar nicht mehr daran, dass das erforderlich ist. Aber einige Juden glauben eben doch daran und manche orthodoxe Juden glauben daran. Und von daher ist es schon interessant. Denn wenn die nun daran glauben und wenn die meinen, man müsste also eine solche rote Kuh haben, damit man dann die Gegend da heiligen kann, sodass dann ein Tempel gebaut werden kann, dann ist das eine mögliche Voraussetzung gleichwohl. Nicht, dass es biblisch prophezeit ist, dass es so geschehen muss, aber es könnte natürlich, denn das ist ja die Idee von verschiedenen Juden. Also von daher sollte man vielleicht schon darauf ein wenig achten, aber man muss begreifen, die Bibel lehrt in keinster Weise, das ist eine Voraussetzung und der Tempel kann ohne weiteres gebaut werden, ohne dass es jemals zu einer solchen roten Kuh kommt. Das sind solche Ideen, die ich Ihnen noch mitteilen wollte. Aber eine Sache habe ich jetzt noch nicht mit Ihnen besprochen. Und zwar ist das die Situation, die in Offenbarung 17 beschrieben wird. Denn auch das ist etwas, was sehr missverstanden wird. Und es ist wichtig, dass wir das in richtiger Weise verstehen. In Offenbarung Kapitel 17 und in Vers 8, da heißt es, das Tier, und es ist jetzt hier das Tier, auf dem die Hure sitzt. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist jetzt nicht und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und in die Verdammnis fahren. Und es werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben steht, im Buch des Lebens vom Anfang der Welt an, wenn sie das Tier sehen, dass es gewesen ist und jetzt nicht ist und wieder sein wird. Und hier ist Sinn, zu dem Weisheit gehört. Und dann heißt es weiter, und die sieben Häupter sind sieben Berge. Nun, die gute Nachricht sagt, sieben Hügel. Die Hoffnung für alle sagt, die sieben Köpfe bedeuten sieben Hügel, von denen aus die Frau ihre Macht ausübt. Aber mir geht es jetzt hier um diese Aussage, das Tier, das ist und nicht ist und wieder sein wird. Nun, unsere Broschüre über die europäischen Auferstehungen des ehemaligen Römischen Reiches, die sagt Folgendes hierzu auf den Seiten 37 und 38. Obwohl Mussolini sogar öffentlich die Wiederauferstehung des Römischen Reiches durch ihn deklarierte, war diese Wiederauferstehung nur kurzlebig und auf keine Weise mit den vorhergegangenen Wiederbelebungen vergleichbar. Das ist der Grund, warum die Bibel sie in Offenbarung 17, Verse 8 bis 10 als eine Auferstehung beschreibt, die gewesen ist und jetzt nicht ist. Sie sagt, das Ziel oder das System ist gewesen, ist jetzt nicht und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und wird in die Verdammnis fahren, es werden sich wundern und so weiter und so fort. Die neunte Wiederauferstehung, schreiben wir hier, war die vergleichsweise unbedeutende italienisch-deutsche Wiederauferstehung der Mussolini und Hitler. Obwohl diese Wiederauferstehung existierte, als Gottes Kirche die Bedeutung dieser Prophezeiung zu Zeiten des verstorbenen Herbert Armstrong verstand, das heißt hier dort, einer ist, war sie im Vergleich zu unerheblich und unbedeutend, sodass sie als nicht existierend charakterisiert wurde, das heißt dort, nicht ist. Aber dann wird etwas weiteres gesagt in Vers 11. Da heißt es, und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist der Achte und ist einer von den sieben und fährt in die Verdammnis. Nun, wenn Sie Kommentare lesen, wie zum Beispiel die Schlachterbibel, die sind also hoffnungslos im Irrtum, wenn es hier um diese Beschreibung geht. Und viele verstehen nicht, was hier gemeint ist. Aber in unserer Broschüre sagen wir auf den Seiten 69 und 70, wir lesen in Offenbarung 17, Vers 11, dass das Tier gewesen ist, jetzt nicht ist. Das ist der Achte, ist einer von den sieben und fährt in die Verdammnis. Wir erklärten, wie wir das eben gerade getan haben, dass sich die Formulierung ist nicht auf die kurzlebige neunte Wiederauferstehung des ehemaligen Römischen Reiches bezieht. Da es nicht ist, war es nicht wirklich im Vergleich zu den vorangegangenen Wiederauferstehungen eine allumfassende Wiederauferstehung, so wie es auch die zehnte und letzte Wiederauferstehung sein wird. Hinsichtlich der Aussage in Vers 11, dass das Tier selbst der Achte ist und einer von den sieben, bietet die New Angus Bible Handbook folgende Erklärung. Der letzte Herrscher des wiederauferstandenen Reiches ist festgelegt. Vers 11, und was das Tier anbetrifft, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das wiederauferstandene Reich, ist es sogar, Autos im Griechischen, er selbst, der persönliche Tierherrscher kommt nun in Sicht, Der achte und ist einer von den sieben dieser kaiserlichen Regierungen, Vers 10, und fährt in die Verdammnis. Dieser teuflische Kopf ist einzigartig. Er herrscht über einen Verbund von 10 Königreichen, was nicht bei der imperialistischen römischen Regierung der Fall war. Und er führt Krieg gegen das Lamm in einem gigantischen Kampf um die Oberherrschaft über die gesamte Welt. Und die Nelson Study Bible erklärt, das Tier bezieht sich auf den siebenten König, hat aber ebenfalls eine eigene Identität. Also die Idee ist, zunächst einmal spricht man von der Herrschermacht der gesamten Organisation, aber dann wird die Herrscherpersönlichkeit herausgestellt. Und wir sagen dann, Vers 11 könnte deshalb auch eine Referenz auf ein individuelles Tier sein, den endzeitlichen militärischen Führer, der herrschen und Teil der siebenten Wiederauferstehung des Römischen Reiches sein wird. Und das ist meines Erachtens die beste Erklärung für diese Aussage. Nun, die Zeit ist fortgeschritten, aber ich möchte gleichwohl Ihnen noch ein Gedicht zum Besten geben, das ich vor vielen Jahren einmal in poetischer Weise geschrieben habe und das hoffentlich Ihnen auch zeigen wird, wo wir uns heute befinden, wie die Welt heute aussieht und wie es kommen wird, wenn Christus zurückkehrt. Das Gedicht heißt Das Land. Ich kannte einst ein schönes Land, in dem die Liebe wohnte. Dort waren vollends unbekannt Hass, Streit und Krieg, so dass es sich im Land zu leben lohnte. Doch musste sich der Mensch vergreifen an dem, das ihm verboten war, und so verwarf er das Gesetz des Friedens und der Liebe gar. Mein Land, einst voller Helligkeit, ist nun ein Ort der Dunkelheit. Kein Mensch traut seinem Freunde mehr. Man sieht nur Feinde ringsumher. Man glaubt der Lüge, hält den Krieg für die Endlösung, die zum Sieg des triumphalen Friedens führt. Ist keiner da, der es nicht spürt? Hass, Neid und Lust sind nicht von oben. Kampf, Krieg und Streit sind nicht von droben. Dort gibt's nur Liebe und Verständnis. Hier unten jedoch das Verhängnis. Vor vielen Jahren kam ein Mensch in unser Land der Dunkelheit, um etwas Wahrheit uns zu bringen, ein kleines bisschen Helligkeit, doch liebte man nicht, was er sagte. Man hasste ihn sogar dafür. Er sprach von Liebe und Verzeihen, vom schmalen Weg, der kleinen Tür. Er lehrte uns den Weg zum Frieden, doch wirklich gehen will man ihn nicht. Und denkt doch an des Lehrers Worte, wie er zu seinem Freunde spricht. Stecke dein Schwert an seinen Ort, es kann dir nicht den Sieg erzwingen. Doch jeden, der es schneller greift, wird es gar bald zum Tode bringen. Und als der Mann des Lichtes starb, bedeckte Finsternis das Land, die auch noch heute mächtig herrscht in unserem Denken und Verstand. Doch einmal wird es Frieden geben, den uns der Mensch des Lichtes bringt. Diesmal wird er als Gott erscheinen, der uns zu unserem Glücke zwingt. Zunächst wird man erneut ihn hassen, weil er dem Krieg ein Ende macht. Doch schließlich wird in unserem Denken das Licht hervorgehen aus der Nacht, und Helligkeit und reinste Klarheit wird man in meinem Lande sehen, und alle werden ihn erkennen und werden sein Gesetz verstehen. Er ist's, auf den wir hoffen sollen, er, der den wahren Frieden bringt, der Gott der Freundschaft und des Trostes, der Schmerz und Not weit von uns nimmt. Mein Land, einst voller Dunkelheit, ist nun ein Ort der Helligkeit. Die Zeit des Krieges ist vorbei, denn Gott, der Herr, macht alles neu. Und so beten wir täglich, dein Reich komme. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.